Poetics.
Raum für
Wechselseitiges. Ein Podcast mit
Dorothea Kurtoy
und Astrid Habiber-Kressmeier.
Herzlich willkommen bei Sympoetics. In der Vorbereitung bin ich heute einem Satz begegnet. Ein Gespräch kann man nicht führen, man kann ihm folgen. Eine Idee, die uns als Gesprächsbeteiligte an einen etwas anderen Platz stellt. Und ein Bild, von dem ich gefunden habe, dass es sehr gut zu unserem Podcast passt und dass es sehr gut zu unserem heutigen Gast passt. Ganz herzlich willkommen, lieber Gerd Dressel.
Ja, danke schön. Auch herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Und ein Hallo an dich, Herr Biber.
Ja, herzlich willkommen und ein Hallo an alle hier.
Jetzt habe ich auch euch diesen Satz vorgestellt. Ein Gespräch kann man nicht führen, man kann ihm folgen. Und jetzt würde ich gern von euch beiden, ihr seid ja Expertin und Experte im Führen von Gesprächen, würde ich gerne hören und euch fragen, was kommt euch denn in den Sinn? Welche Gedanken habt ihr, wenn ihr diesen Satz hört? Herr Biber.
Ja, es ist jetzt ganz lustig, dass du diesen Satz einbringst, weil tatsächlich vor wenigen Tagen habe ich den gehört, und zwar in einem Beratungsmodul. Also wir machen ja Schulungs-Weiterbildungsangebote und ich habe ein Beratungsmodul Sprachwelten geleitet. Und ein Teilnehmer hat das dann eingebracht, dass er mit seiner Führungsbiografie und seiner Erfahrung von Führung, sowohl als Führungsperson, aber auch als Mensch, der geführt wurde, Probleme hat mit der Idee, dass man Gespräche führt. Und er sich gefragt hat, was könnte man denn noch sagen? Und dann sind wir im gemeinsamen Gespräch auf der Suche tatsächlich nach der Idee, auf die Idee gekommen zu sagen, naja, das Folgen, ne? Einer Spur folgen oder dem folgen, was auftaucht, was zwischen uns auftaucht, aber nicht x-beliebig folgen, sondern es führt tatsächlich etwas auch mit beim Folgen, wie auch die Landschaft mitführt für ein Wasser, ja, das der Landschaft folgt und sie aber dann gleichzeitig auch mitgestaltet. Also das ist meine Assoziation ganz frisch aus dem Seminar.
Finde ich lustig, weil wir hatten das ja tatsächlich nicht ausgetauscht vorher,
Nein.
Diesen Satz.
Also ja, das ist meine Assoziation. Gerd, hast du hier, knüpfst du hier an?
Ja, ich knüpfe total an und erstmal an dem ersten Teil des Satzes, ne? Also ein Gespräch kann man nicht führen. Also da habe ich auch gleich das Bild bekommen, ne? Da steht so der Gesprächsführer am Schiff, ne? Mit dem Steuerrad in der Hand und kann das Schiff durch das Gespräch führen. Und das geht nicht. Das kann auch ich nicht und das kann keine Person. Ich ertappe mich manchmal dabei, wo ich dann vorher denke, boah, wäre schon gut, das alles im Griff zu haben, die Gruppe, die da jetzt kommt, wo ich nicht weiß, wer da kommt, ich weiß vielleicht das Thema und dann kommt alles ganz anders. Ja? Also ich kann es nicht steuern, es ist unverfügbar in einer gewissen Art und Weise. Und gestern, weil du auch eine Geschichte erzählt hast, Herr Biber, gestern hatte ich wieder Erzählcafé in der Hauptbücherei hier in Wien, das ging um Männergeschichten, bewusst auch als Thema genommen, so vor dem Hintergrund, also diese Retromännlichkeit, diese toxische Männlichkeit, die jetzt wieder an, sage ich mal, öffentliche Anerkennung gewinnt, auch über Personen, die gewählt werden oder schon seit Jahrzehnten Präsidenten sind von Ländern, den muss ich irgendwie auch fragen. Also man sollte mal erzählen, was machen wir denn für Erfahrungen mit Männern? Was haben wir für Geschichten mit Männern und mit Männlichkeit? Und es waren dann 30 Leute da und viele neue Leute, die auch erstmal dieses Setting von der Erzählcafé nicht kannten. Und ich kann es einleiten, ja. Ich kann einen Rahmen, dafür bin ich auch verantwortlich, wenn ich sowas moderiere, sowas wie einen Rahmen zu spinnen. Hey, hier geht's nicht um Diskussion, es geht um Dialog, hören wir uns einander zu, ja, dieses Respektvolle, wir müssen uns auf keine Wahrheit einigen. Ich kann mit einer Geschichte und mit Geschichten von mir beginnen, um Geschichte vielleicht das auch ein bisschen thematisch was zu setzen. Aber was dann kommt und wer anfängt, wer dann dran anknüpft, das habe ich überhaupt nicht in der Hand. Und das war gestern völlig überraschender Beginn. Auf einmal war man im Nationalsozialismus. Ja, also und bei Vätern und bei Großvätern. Und damit habe ich schlichtweg nicht gerechnet. Es ist unverfügbar. Aber dann dem Gespräch zu folgen, in dem weiteren Prozess, aufmerksam zu sein, was überhaupt nicht banal ist, so quasi auch als Dienstleistung an dem Gespräch, ja, das finde ich eigentlich ein schönes Bild, ja.
Schön, auch ein schöner Begriff, Dienstleistung am Gespräch, also nicht nur an den teilnehmenden Personen, sondern auch am Gespräch selbst. Jetzt hast du ganz spannend schon einiges erwähnt, was du tust, und gern möchte ich noch einmal dich kurz vorstellen. Du bist 1964 in Siegen in Deutschland, in der damaligen BRD, geboren und hast dann ab 1983 zuerst in Berlin und dann in Wien Politikwissenschaft und Geschichte studiert. In Wien hast du dann auch dein Doktoratstudium gemacht. Und schon in dieser Studienzeit, das wird uns dann natürlich im Gespräch interessieren, hast du dich für die erzählte Geschichte interessiert, für die Geschichten der Menschen im Kontext von gesellschaftlichen und historischen Entwicklungen und Bewegungen. Und du bist heute, wie wir jetzt schon von dir gehört haben, ein Praktiker, aber auch ein wissenschaftlich Forschender und ein Publizierender. Einerseits in diesem weiten Feld des Erzählens, andererseits im Feld von Sorgekulturen, von Caring Communities. Und ja, ich will jetzt gar nicht vorab mehr sagen, wie das schon mal zusammenhängt, das Sorgen und das Erzählen und was alles noch in deinem beruflichen und damit ja auch wieder verbunden persönlichen Leben, wie du auf die Welt schaust, wie das sich da so gestaltet. Darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, wenn ich auch jetzt nochmal deinem Lebenslauf und deinen Wirkräumen zuhöre, da fragt sich natürlich, was oder wie wurdest du denn in diesen Raum des Erzählens oder in diesen Raum des auch Sprechens und in Dialogsein geworfen?
Also erstmal fällt mir ja dazu ein, wir sind ja mittendrin, ne? Also wir haben ja selber hier den Erzählraum jetzt und ihr gebt mir die Möglichkeit, dass erstmal hört ihr mir zu. Das ist cool, ja. Das ist wahnsinnig cool. Das ist ja nicht etwas, was man im Alltag so häufig hat, dass einem zugehört wird. Und ohne Zuhören gibt es ja kein Erzählen. Und dann ist immer ja auch die Frage, wie erzähle ich mich denn? Ja, also wie sortiere ich mich denn? Wie erzähle ich mich denn euch? Aber auch dann quasi, weil der Podcast wird ja dann auch publiziert. Ja. Wie erzähle ich mich denn da in diesem Raum? Und es ist natürlich immer wieder eine Form von Sortieren und mich selber ordnen, ja, und was sich immer wieder auch verändern kann. Also das ist aber so auf einer Metaebene quasi so mal vorweg. Aber weil du jetzt gefragt hast, Fabiwa, wie bin ich da in den Raum geworfen worden? Ich fange mal ganz gern mit meiner Mutter an. 1930 geboren, eben, ich bin aufgewachsen in Siegen, in so 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, 64 eben geboren, wie du ja Dore schon gesagt hast. So einer typischen kleinen, ja, so kleinen Reihenhaussiedlung, ja, die so typisch war für die damalige Zeit. Vier Geschwister, die ich hatte, also ein richtiger Babyboomer und drumherum auch noch die Kinder, die da waren. Das war auch so ein, quasi so ein Viertel, wo dann ganz viele Kinder da waren und sowas. Und sehe mich auch heute immer noch da am Esszimmertisch sitzen, in dem Reihenhaus, wo mir meine Mutter gegenüber sitzt, und meine Mutter immer das Bedürfnis hatte zu erzählen. Also sie wollte aus ihrem Leben erzählen und quasi aus der Zeit, als sie so alt war wie ich, als sie mir das erzählt hat. Also aus ihrer Kindheit und Jugend. Also 1930 geboren, sie kommt aus dem tiefsten, sag ich mal, Bergarbeiter- und Stahlarbeiterproletariat. So aus einem Industriedorf, heute ein Stadtteil von Siegen. Und hatte früh Kinderlähmung und hat aber auch dieses Bedürfnis gehabt, gerade über diese Kriegsjahre zu erzählen, das letzte Kriegsjahr, Ich muss gleich noch mal vorausschicken, das war keine Widerstandsfamilie, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Aber sie hat immer wieder erzählen wollen, wie sie 8 Tage im Stollen war, nichts zu essen, nichts zu trinken gab, wie sie mitbekommen hat, dass junge Deserteure der Wehrmacht hingerichtet worden sind. Wobei ich heute nicht mehr weiß, ob sie das wirklich erlebt hat oder selber nur gehört hat. Sie ist jetzt schon vor über 20 Jahren gestorben. Also wie das ist mit der Erinnerung, auch wenn man sich erinnert an Sachen, die andere erzählt haben, quasi ihre Erinnerung. Und das war immer auch wiederholend und das war ganz häufig. Und ich glaube, da war meine Mutter sehr untypisch für ihre Generation. Dieses Erzählen wollen über Kriegs- und Nachkriegszeit, auch über Nationalsozialismus. Und sie hatte dann früh einen Schlaganfall. Da war sie Anfang 60, war dann 7 Jahre lang Pflegefall, hat meinen Vater betreut. Und dann hat sie weitererzählt, dann hat sie über Sachen erzählt, die sie vorher sicher nicht hat erzählen trauen, wahrscheinlich sogar. Da hat sie über die nicht gelebten Leben erzählt, über das, was sie sich erträumt hat, was aber nicht ging. Und das alles hat mich, glaube ich, schon früh geprägt. Ich kann jetzt da natürlich nach vielen, vielen Jahrzehnten wahnsinnig viel Sinn hinein projizieren, was ich damals schon gewusst hätte. Das ist natürlich so nicht der Fall, aber ich glaube, das hat mich geprägt. Ja, also dieses frühe Geschichten hören.
Hast du eine Erinnerung dran, wie es dem jungen Gerd damit gegangen ist? War das eine Freude? War das vielleicht auch manchmal zu viel? Hast du da eine Erinnerung?
Ich glaube, ihm war es manchmal zu viel. Ich glaube, dass es Momente gab, die es zu viel gab. Ich glaube aber, dass ich mir die letzten vielen Jahre mir zurechtgelegt habe, dass das quasi die Einstiegsgeschichte ist, die ich jetzt auch hier erzähle.
Ich stelle mir ja vor, wenn jemand, mit dem er zusammenlebt, immer wieder ähnliche Geschichten erzählt, dann nimmt man ja auch ein Stück weit vielleicht die Not wahr, die darin steckt, aber auch das Potenzial, dass es in diesem Erzählen etwas, in irgendeiner Form etwas Beruhigendes, etwas Tröstendes, etwas Aufmachendes geben muss. Und so gesehen macht es ja auch Sinn, diese Geschichte als Intro zu erzählen. Ich kann aber jetzt gar nicht anders, als mich zu fragen, und hat denn der Vater diese Geschichten auch gehört oder hat er auch erzählt?
Der Vater hat erst nicht erzählt. Also das war sicher derjenige, hat mich schon früh mit historischen Büchern versorgt. Er war so der erste in der Familie, der studiert hatte, technischer Beruf, und hat mich sehr früh schon ich kann mich so an Rohr-Rohr-Bücher erinnern, Rowohlt Verlag, Taschenbuchverlag, Alltag unterm Hakenkreuz. Ja, also früh zu Themen Nationalsozialismus. Das waren auch die 70er Jahre, wo das weiß ich natürlich erst im Nachhinein, wo das mehr Thema geworden ist und wo das auch für Schüler, Schülerinnen aufbereitet worden ist. Aber er war mehr der Daten-Fakten-Mensch zunächst. Und erst dann, als er quasi in der Betreuungs- und Pflegesituation war, haben die gemeinsam angefangen zu erzählen. Also mein Vater hat zum Beispiel meiner Mutter, es gibt so diese, im Böhler Verlag gibt es die Reihe, damit es nicht verloren geht. Das ist eine Reihe, die von der Dokumentation lebensgeschichtliche Aufzeichnung an der Uni Wien gemacht wird, wo ich auch schon lange dabei bin. Es sind mittlerweile, glaube ich, über 70 Bände, Geschichten von Mägden, Knechten, Arbeiter, Kindern und so weiter und so fort. Und in dieser Pflegesituation hat mein Vater meiner Mutter wirklich alle diese Bücher vorgelesen. Alle. Wirklich alle, die damals da waren. Und dann haben sie angefangen, immer wieder nach bestimmten Seiten, haben sie angefangen, miteinander zu erzählen. Also ich finde, bis heute könnte ich weinen. Ja, also es ist unglaublich berührend, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe das selber gar nicht miterlebt, aber mein Vater darüber erzählt. Und darüber ist mein Vater mehr auch ins Erzählen über sich gekommen. Und jetzt die letzten 4 Mal, ist im November gestorben mit fast 92, also jetzt vor ein paar Monaten. Und die letzten Jahre hat er teilweise aufgeschrieben aus seiner Geschichte, hat mir Sachen erzählt, hat anderen Sachen erzählt. Und vor vielen Jahren, also vor 10 Jahren wird das so gewesen sein, hat er mich mal angerufen und hat gefragt, Gerd, hey, du machst doch so die Erzählcafés und Gesprächskreise. Du bringst den Leuten ein Erzählen. Wie machst du das denn? Er möchte das gerne in seinem Heimatdorf machen, wo er herkommt, da vom Westerwald. Und das war natürlich, also, das war natürlich die größte Anerkennung, die man so als Sohn oder als Kind bekommen kann, Der Vater fragt, hey, wie machst du das denn? Er möchte das auch selber gerne machen. Also er hat es dann nicht gemacht, weil er schon auch nicht mehr der Rüstigste gewesen ist oder weil dann auch die Leute schon gestorben sind, die so alt waren wie ihn aus dem Heimatdorf. Aber diese auch seine Annäherung zu der eigenen Geschichte, darüber zu erzählen, auch die Geschichten von anderen zuhören, das war auch etwas, was uns in den letzten Jahren sehr verbunden hat. Ja, also, und was ich auch jetzt in mir trage, so nach seinem Tod Ende November, also Geschichten auch an ihm, wo wir über Geschichten gesprochen haben und einander erzählt haben.
Das ist eine schöne Geschichte, ne? Also auch in diesem Bogen. Es ist ja jetzt gerade ein sehr bekannter Schweizer Schriftsteller verstorben, Peter Pixl. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und Peter Pixl ist auch ein grandioser Erzähler gewesen, muss man jetzt sagen. Und ich habe heute eine kleine Retrospektive über ihn gelesen unter dem Titel Solange es Geschichten gibt, gibt es Möglichkeiten. Ja. Und ich interessiere mich dafür, wie, dass ja du eine besondere Weise von professioneller Einbettung inmitten von Geschichten hast. Kannst du uns etwas erzählen, was für dich das Erzählen überhaupt ist, auch wo und wie du es einbettest, weil du bist ja kein Literat. Ja, was heißt in deinem beruflichen Wirken, erzählen?
Also für mich heißt es erstmal, was mir so als erstes einfällt, ist erzählen heißt begegnen, einander zu begegnen. Wo zwei Menschen oder mehr darüber, dass sie einander sich erzählen, sich begegnen. Wir kennen das ja auch. Das fand ich super, als früher in den Zügen noch die Abteile gab. Ne? Also heute sind ja alles Großraumwagen, wo man wie im Flugzeug hintereinander sitzt. Und früher gab es da diese Abteile mit diesen Sechser-Coupés sozusagen. Und ich glaube, da fällt uns allen etwas ein, wo wir auf einmal mit einer uns völlig wildfremden Person ins Gespräch kommen. Ne? Also was ich fahre in Wien los, fahre nach Salzburg, 2,5 Stunden, sitze im Abteil und die Person, die mir so schräg gegenüber sitzt, so hat man sich ja meistens erst mal hingesetzt, nicht direkt gegenüber, sondern mal so schräg gegenüber. Einmal kommt man sie erzählen ich kann jetzt gar nicht mich an eine konkrete Begegnung erinnern, aber ich weiß, dass sie gegeben hat und es ist auf einmal eine unglaubliche Offenheit da, weil man ja weiß, man sieht sich morgen nicht wieder. Also in Salzburg trennen sich dann die Wege. Und das schafft eine unglaubliche Offenheit und gleichzeitig eine Verbundenheit, die da gewesen ist und die da sein kann. Und das erlebe ich immer wieder in den Erzählcafés, also die ich seit langer, langer Zeit mache. Diese Begegnungen, die stattfinden. Und das sind nicht Begegnungen zwischen irgendwen, sondern es sind Begegnungen zwischen Menschen, die eigentlich durchaus unterschiedlich ticken. Ja, also die verschiedenes, sage ich jetzt mal, biografisches, historisches, gesellschaftliches Gepäck quasi mit sich tragen. Also es ist, also die größte, die Wow-Erfahrung, die ich da machen dürfen, die war schon vor über 30 Jahren. Also als ich mit einer lieben Freundin und tollen Kollegin, mit der Katharina Novi, angefangen habe, in einem Seniorenwohnhaus in Wien, so einen Gesprächskreis, wie wir es damals genannt haben, noch Gesprächskreis durchzuführen, wöchentlich mit Bewohnern und Bewohnerinnen von diesem Seniorenwohnhaus. Und irgendwann stellt sich raus, eine Frau Sozialistin, die nach dem Bürgerkrieg 1934 in die Sowjetunion geflüchtet ist, für Nicht-Österreicher, Österreicherin 34, Bürgerkrieg in Österreich, die rote Reichshälfte gegen die schwarze faschistische Reichshälfte, wo sich dann herausgestellt hat, zunehmend, dass auch Jüdinnen dabei sind, die auf unterschiedliche Art und Weise Nationalsozialismus überlebt haben. Und irgendwann stellt sich auch raus, es ist eine ehemalige fanatische Nationalsozialistin dabei, die aber zu dem Zeitpunkt, wo sie teilgenommen hat, keine Nationalsozialistin mehr war. Also da ist viel in der Zwischenzeit passiert. Und was da für eine Begegnung miteinander über das Erzählen und Zuhören, ich komme dann nochmal auf das Zuhören auch zurück, entstanden ist, da läuft mir heute noch die Gänsehaut herunter. Also die Elisabeth Gold war eine, die war damals schon Mitte 80. Die war Mitte 80 und die galt damals schon als dement. Demenz war ja noch nicht so Anfang der ersten Hälfte 90er Jahre etwas, was so präsent war, sage ich mal, im öffentlichen Diskurs, aber sie galt schon als sehr, sehr vergesslich. Und auf diesem Gesprächskreis hat sie aber nie vergessen, teilzunehmen. Die war immer dabei. Und sie erzählt ganz viel, wie sie dann im 5. Bezirk in Wien aufgewachsen ist und 1938 mit dem Anschluss Österreich ans nationalsoziale Deutschland setzt auf einmal ihre Erinnerung aus. Da wusste sie nichts mehr. Und sie setzt wieder ein mit 1945. Und nachher hat sie aber gesagt, sie ist aber da, um sich erinnern zu können. Und dann war es aber so, wenn andere erzählt haben, wenn andere dran waren mit ihrer Geschichte, dann gab es Momente, wo auf einmal Elisabeth Erinnerungen hatte an die Zeit zwischen 38 und 45. Da fielen ihr Sachen ein, auch aus dem KZ, aus einem KZ, wo sie nicht mehr wusste, wo es ist, wo sie sich mit einer anderen Insassin angefreundet hatte. Und die anderen TeilnehmerInnen im Gesprächskreis, im Erzählcafé, die haben dann gesagt, Elisabeth, wenn dir was einfällt, du darfst immer stören. Du darfst immer unterbrechen. Und dann kamen auch die ein oder anderen Geschichten. Und das finde ich noch im Nachhinein, dass das steht für so viel, dass das dann die anderen älteren TeilnehmerInnen sagen, die ganz unterschiedliche Geschichten haben, die selber Nachfragen gestellt haben, die zugehört haben. Die eröffnen der Elisabeth diesen Raum, die sehen, was da los ist. Das heißt auch eben, das passt nochmal auch zum Eingangszitat, auch die Gruppe ist kompetent, was das Gespräch betrifft. Wir können uns auch auf die Gruppe in den allermeisten Fällen verlassen, dass sie da mittut. Genau, und um gleich die Geschichte von Elisabeth noch fertig zu erzählen, ist, wir hatten eine Ausstellung gemacht, dann auch in diesem Pensionistenwohnhaus, Seniorenwohnhaus. Und da war auch das lokale Fernsehen da, ORF Wien. Und wir hatten auch Elisabeth ihre Geschichte mit ihr abgesprochen in dieser Ausstellung drin. Und dann stand die Elisabeth da vor der Kamera und erzählt ihre Geschichte von der Kindheit bis in die Nachkriegszeit hinein. Und lässt den Nationalsozialismus nicht aus und erzählt über ihre Erfahrungen, zumindest einzelne Geschichten aus dem Nationalsozialismus. Das war natürlich wow, ja. Und kurz darauf ist sie gestorben. Also, das heißt, also auch erzählen, nochmal so zur Ausgangsfrage, erzählen ist auch, kann auch vielleicht für Menschen, für hochbetagte Menschen, kann es auch etwas sein, erzählen über das eigene Leben nochmal, sich zu sortieren, zu wissen, andere hören mir zu, kann auch heißen, ja, ich kann mich nochmal sich des Lebens zu vergewissern, auch eines guten Lebens teilweise zu vergewissern und gut sterben zu können. Also, hat immer auch dieses Hospizliche, oder kann dieses Hospizliche haben.
Mir fallen da jetzt zwei Begriffe ein. Zum einen der Begriff des Trostes, den ich von dir, Gerd, immer wieder mal höre. Aber auch von dir habe ich aber schon gehört, hab, der Trost als Qualität, der offenbar im Erzählen auch ganz stark liegt. Und das zweite ist, dass du, Gerd, immer wieder betonst, dieses Erzählen ist keine Therapie. Jetzt vermute ich, du musst mir sagen, ob das stimmt, du machst das auch, weil es einfach auch wichtig ist, sich von den Regelungen her abzugrenzen. Aber dass diese Geschichte von Elisabeth, die du jetzt erzählt hast, und auch die von der Gruppe, ist ja eine Erzählung therapeutischer Wirkung oder heilsamer Wirkung.
Naja, sicher hat es eine therapeutische oder kann es eine therapeutische Wirkung haben, ist jetzt nicht zwingend, ne? Es ist nicht zwingend, aber es kann es haben. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass es das gehabt hat. Und ich könnte noch viele andere Beispiele erzählen, aber ich sage bewusst, es ist keine Therapie. Erstmal, weil ich kein Therapeut bin und da auch keine Grenzen überschreiten möchte. Und ich werde auch öfters gefragt, auch in Fortbildung, was ist denn dann, wenn geweint wird? Na, die Frage kommt immer wieder, wenn zu viele Emotionen da sind. Wobei ich, aber auch andere sagen, Die Menschen wissen schon, wie weit sie gehen können. Und Emotion ist ja nichts Negatives, sondern das ist ja ein Zeichen von Vertrauen. Wir hatten damals, also auch vor 30 Jahren, haben wir damals unsere Mentorinnen, die wir hatten, nämlich die Elisabeth Wappelsammer und den Hans Plaumeiser, auch gefragt, hey, was machen wir denn da? Überschreiten wir nicht unsere Grenzen? Und die haben uns genau das gesagt. Ja. Wenn ich aber weiß, da passiert was, da findet eine Retraumatisierung statt, dann bin ich verdammt nochmal dafür verantwortlich. Da auch andere Unterstützung zumindest anzubieten, ja, von Therapeuten, Therapeutinnen. Und dann denke ich aber, erzählen und zuhören sollte man doch nicht nur zu etwas machen, wo was quasi Teil des kapitalistischen Markts ist. Das ist doch ein Teil von Alltagskultur oder könnte doch ein Teil von, weil du schon die Sorgekultur erwähnt hast, Doro, kann doch ein Teil von alltäglicher Sorgekultur sein. Müssen wir alles professionalisieren und zertifizieren? Dass wir einander zuhören, braucht es dafür ein Zertifikat, dass wir einander zuhören, was aber diese professionellen Orte und Zeiten überhaupt nicht abwerten soll. Ja, ich schätze Therapie sehr, ich schätze auch Beratung sehr, systemische Beratung, was es immer dafür Spielarten gibt. Und der Zellcafé ist auch jetzt nicht der reine Alltag, aber es ist ein niederschwelligeres Setting, wo natürlich auch Menschen hingehen, die nie in eine Therapie gehen würden. Das kommt natürlich noch hinzu, weil Therapie auch etwas sein kann, wo ich mich aus, sagen wir, sozialen, kulturellen Gründen nicht hingehe, aber auch aus ökonomischen Gründen nicht hingehe. Ja. Rabina, was fällt dir dazu
Ja,
ein?
was mir dazu einfällt, sind auch wieder zwei Dinge. Das eine ist, ich glaube ja auch als professionelle Psychotherapeutin, dass wir eingewoben sind in Sprache, dass unser psychisches Feld oder Wesen, unsere Psyche, wenn wir sie als Hauptort beschreiben wollen, ja ständig dabei ist, ihre Erfahrungen in Geschichten und in Wahrnehmungen zu verweben. Und dass das ein ständiger Prozess ist, der auch dazu sucht, Sinn zu stiften, in gewisser Weise Ordnung zu schaffen und sich in der Welt zugleich zu orientieren, sich selbst aufrechtzuerhalten und sich gleichzeitig zu orientieren. Und das Erzählen und das gehört werden, ist eine der Formen, wie wir diese permanente Bewegung um Kohärenz ermöglichen. Und wenn gewisse Dinge ausgeblendet werden, nicht erzählt werden oder immer auf die gleiche Art und Weise erzählt werden, dann kann das dazu führen, dass etwas noch unrund ist, dass es nicht stimmt, dass es nach etwas anderem sucht. Und hier können Momente zwischen Freunden oder moderiert gehaltene Erzählcafés oder eben auch therapeutische Settings dazu beitragen, dieser natürlichen Bewegung des Psychischen einfach Unterstützung zu bieten. Und ich halte das aber für etwas Menschliches und es wäre fatal, wenn wir das nur in bezahlte Räume verbannen würden. Ja. Und das andere ist ja lustig, dass mir das einfällt, ist, ich frage mich ja auch, wenn es hier, wir am Beispiel eines Individuums, einer Frau, haben wir gehört, es war wieder möglich, einen Teil des Lebens an das anzuschließen. Ja? Und zugleich leben wir ja in einer Gesellschaft, in einer Sozietät sozusagen. Und in Österreich kennt man das ja auch besonders, dass auch historisch oder gesellschaftspolitische ganze Erzählungen ausgelassen werden. Ja? Und darum hat ja wahrscheinlich so ein Rahmen, wie ihr ihn pflegt, nicht nur und nie nur eine individuelle Seite, sondern zugleich auch eine Wirkung, vielleicht im Politischen, wenn man das so sagen kann. Liege ich da richtig? Denkt ihr auch in solche Räume hinein?
Unbedingt. Unbedingt. Und Es ist natürlich, also ich würde es jetzt nicht so sehen, dass man jetzt mit einem Erzählcafé die Welt retten könnte. Das ist es nicht. Aber es ist ein politischer, auch demokratischer Akt, der da passiert oder passieren kann. Und das ist ja auch schon das, was mir auch sehr wichtig ist, das Biografieverständnis. Wie verstehen wir Biografie? Und es geht nicht darum, Biografieverständnisse gegeneinander auszuspielen, aber in der Psychotherapie gibt es ein anderes Biografieverständnis als in einer sozialwissenschaftlich geprägten Biografiearbeit oder Biografieforschung oder auch in der Oral History, wo ich ja auch herkomme, also wo eben Biografie und Gesellschaft immer schon miteinander verknüpft ist. Ja, Biografie und Geschichte ist immer schon miteinander verknüpft. Und da ist natürlich die Geschichte von meiner Mutter, die Geschichten, die sie mir erzählt hat. Wir sind aber schon so aufgelegt, da merkt man schon gleich, hey, das kann man nicht voneinander trennen. Ja? Du kannst die individuelle Geschichte, die individuelle Biografie, kannst du nicht von den Kontexten trennen, in der sie stattgefunden hat. Wir sind immer schon in der Welt. Ja? Wir sind immer schon in der Welt. Ja? Und auch, ich finde auch allein das ist schon ein politisches Statement. Ja? Also in Zeiten, wo massiv individualisiert wird und der Kontext auf den Kontext vergessen wird. Ja? Und das Zweite, wo es das Politische, was drin ist, ist ja auch nochmal was, was eben schon bei der Begegnung Thema war. Also wenn auf einmal Menschen, die doch aus sehr verschiedenen sozialen Räumen kommen, ja, ob das jetzt milieumäßig ist, von der Herkunft her, geografisch gesehen, generationell und, ja. Wenn die einander, es muss ja nicht immer das Verstehen sein, ja, also es, man kennt das ja gar nicht. Ich kenne das auch, ne? Ich verstehe dich nicht, ich will dich verstehen. Das ist so, das ist fast eine Drohung, ja? Also es geht nicht
Ja.
immer ums Verstehen, sondern es geht um das Begegnen, wo ich auch was in Schwebe halten kann. Das ist ja Dialog, ja? Das ist ja genau der Dialog, ja? Kann was in Schwebe, ach so hast du das erlebt, das ist ja interessant, ja? Ich muss das erstmal noch gar nicht verstehen, aber ich verstehe, aha, weil du Frau bist, weil du in der Schweiz aufgewachsen bist. Weil und, ja. Ich verstehe es noch nicht so ganz, aber ich kann das erstmal gut hören, ja, dass das bei dir anders gelaufen ist. Und da steckt für mich wahnsinnig viel Potenzial drin, was auf der politischen Ebene, ja, und auf der demokratischen. Und es, die Welt ist ja nicht, die Welt ist ja weder schwarz noch weiß. Sie ist ja meistens Grauzone, in Grauzonen drin und die Grauzonen. Dieses viel dazwischen, ja, bis hin. Ist ja auch ein großes Thema momentan, die mangelnde Ambiguitätstoleranz. Man muss es immer gleich wissen und sag doch mal eindeutig, wer du bist. Ja. Wer sind wir schon? Ja. Was ist meine Identität? Eben, je mehr wir über uns erzählen, so einerseits wird klarer, wer wir sind, aber es wird auch immer unklarer, weil wir so viele sind, ja. Weil wir nicht über die eine Sache geprägt worden sind. Also da steckt für mich ganz viel politisches Potenzial drin und demokratisches Potenzial drin, hin bis dahin, dass das auch so etwas wie Empowerment stattfinden kann in solchen Erzählrunden. Also bleibe ich bei diesem frühen Beispiel von vor 30 Jahren. Nach 2, 3 Jahren war irgendwie die Finanzierung vorbei. Und dann wollte man es dann doch nicht mehr machen, auch wenn uns der Abschied wahnsinnig schwer gefallen ist. Und dann haben die teilnehmenden Senioren, Seniorinnen gesagt, nee, wir wollen diesen Kreis weiter haben. Und dann haben die sich dafür eingesetzt, in der Verwaltung von dem Haus, dass das weiter rennt. Die wollten, dass das weiter finanziert wird. Und damit sage ich jetzt nicht, hey, wir waren so toll und deshalb wollten die uns weiter haben. Damit sage ich, hey, die haben ihre Interessen vertreten. Ja? Die wollten ihre eigene Lebenswelt gestalten. Ja? Die haben gesagt, wir wollen nicht hier immer die Bastelgruppen haben. Ja? Also, wir wollen auch mal erzählen, wir wollen auch mal diskutieren, ja, über politische Sachen, die da sind, ja. Also, die sind quasi auch da ein Stück mehr zu Akteuren und Akteurinnen geworden. Und da haben wir natürlich vorher damals gar nicht dran gedacht, dass das so einen Effekt haben kann. Aber diese Erfahrung mache ich immer wieder, auch dieses überhaupt auch in dem Erzählen, ja, gehört werden, ja, dass da auch dieses Phänomen der Ermächtigung, des Empowerments drinstecken kann. Bis ja zu dem Punkt, dass endlich, meine, kennen wir ja auch, ne? Also, wie viele Gruppen oder wie viele Angehörige von Gruppen werden gesellschaftlich nicht gehört? Ja, also, das sind ja, und das hat mich, glaube ich, auch immer getrieben, so ein Stück, ja. Also, irgendwie Räume nicht zu steuern, Gespräche nicht zu steuern, aber irgendwie einen Raum auch zu ermöglichen, wo Menschen sich äußern können, die nicht selbstverständlich gehört werden. Auch wenn natürlich in diesem Akt immer auch schon wieder Machtverhältnisse drinstecken. Ja. Ich ermögliche diesen Raum. Ja. Das ist natürlich auch nicht Augenhöhe. Ja.
Aber vielleicht auch für unsere Zuhörerinnen, magst du kurz etwas zu diesen Rahmengestaltungen erzählen, die Erzählcafés oder vielleicht andere Formate, mit denen ihr auch arbeitet und wirkt?
Ja, gerne. Also erstmal finde ich es wichtig, dass man, bevor man mit sowas anfängt, dass man die Regeln kurz erläutert, weil so wie wir in einem Erzählcafé tun, oder die Dore bei den Tischgesprächen in Graz, ist natürlich etwas, wie im Alltag nicht kommuniziert wird normalerweise. Erzählcafé ist ein dialogisches Setting und da muss der Rahmen geklärt werden. Und dazu gehört eben, es ist ein Dialog. Wir haben viele verschiedene Sichtweisen Platz und nicht Sichtweisen, sondern ganz konkrete Erfahrungen, die gemacht worden sind. Also es geht um das Erzählen eigener erlebter Erfahrung. Ja? Nicht das, was ich denke erstmal, nicht das, was wie ich auf etwas sehe, wie ich was bewerte, sondern das, was ich erlebt habe. Das sind die Geschichten. Ja? Das Zweite ist, das Erzählen ist natürlich immer freiwillig. Ich kann keine Person dazu und ich will keine Person dazu zwingen zu erzählen. Und auch wenn man an einem Erzählcafé teilnimmt, ist jetzt wichtig, da den Druck rauszunehmen, dass da das Gefühl da wäre, hey, ich muss hier was erzählen. Ja? Wenn irgendwas Pflicht ist, dann das Zuhören. Das sagt auch meine liebe Kollegin Johanna Kohn auch immer aus der Schweiz. Ja? Wobei es natürlich beim Zuhören auch Grenzen gibt, wenn es Dinge gibt, die offensichtlich verletzend sind und rassistisch, sexistisch sind. Ja, das muss ich nicht alles ertragen, überhaupt nicht. Aber trotzdem ist das Zuhören erstmal total wichtig. Hören wir doch erstmal den Geschichten zu. Da spricht etwas zu uns. Es gehört zu den Regeln dazu, dass wir uns hier überhaupt nicht auf eine Wahrheit einigen müssen. Diese verschiedenen Geschichten stehen zu lassen, sich nicht auf eine Wahrheit zu einigen, ist das Wichtige. Und was natürlich in jedem Dialog auch passiert, ist, wir müssen hier keine Entscheidung treffen. Wir müssen hier nicht mit einer Entscheidung rausgehen. Und ich sage auch immer dazu, ich passe so ein bisschen auf den Rahmen auf. Ja? Also so, ich bin so ein bisschen der Hüter des Rahmens. Und ich achte auch darauf, dass die, die erzählen wollen, auch zu Wort kommen. Und das macht auch immer ein bisschen was. Das höre ich auch immer so aus von Fortbildungen, so Feedback. Wie habt ihr das erlebt? Also dieses, wenn Moderation, manchmal sage ich auch Gastgeber, Gastgeberin, ja? Also Gastgeberschaft. Und passt auch eher zu dem Folgen und nicht Führen, ne? So Gastgeberschaft. Ich sage dazu, so, ich passe schon drauf, dass alle, die zu Wort kommen wollen, erzählen wollen, auch zu Wort zu erzählen können. Das entlastet auch die Teilnehmenden davon, drauf zu schauen, dass auch wirklich zu Wort kommen, weil sie wissen, da ist eine Person, die achtet drauf. Da können sie sich ein Stück mehr aufs Gespräch drauf einlassen. Und genau. Und dann wird erzählt. Und das hätte ich vor 10, 15 Jahren noch nie gemacht. Ich erzähle auch immer wieder eigene Geschichten. Also ich bringe mich auch immer selber mit ein. Aber es ist natürlich immer eine Intervention. Jede Geschichte ist eine Intervention. Ich mache öfters auch mit Leuten so Lerngeschichten, solche Erzählrunden, ne? Lerngeschichten. Und dann angenommen, es ist nur eine Person dabei, die jetzt ausgesprochen unangenehme Lerngeschichten erzählt aus der Schulzeit. Ja? Und die anderen haben keine. Ich frage bei unangenehmen Geschichten immer auch nach, hat jemand was Ähnliches erlebt? Ja, damit eine Person nicht dann in einer Außenseiterposition entsteht. Und wenn da aber nichts kommt, dann packe ich eine Geschichte aus. Und quasi mit einer ähnlichen Erfahrung die Person auch zu stützen. Ja, also damit die Person nicht allein ist. Ja. Oder ich erzähle auch schon mal eine Erfahrung von mir, wenn ich denke, das geht jetzt in eine Richtung hier, das Gespräch, wo ich irgendwie ein anderes Thema aufmachen muss oder wo es wichtig ist, nochmal eine andere Perspektive einzubringen, dann mache ich das über eine Geschichte von mir schon mal, wenn die Frage an die Runde nichts bringt. Gerade Dialog ist ja etwas, vielleicht habt ihr da ja auch noch Erfahrung. Dialog ist ja etwas, das braucht das Einverständnis von allen, die mittun. Du kannst auch eine Person drin haben, die dir alles kaputt macht, ja. Ich weiß nicht, habt ihr da Geschichten, habt ihr da Erfahrungen, wo es nicht geht?
Ich arbeite ja viel auch in Gruppe, also in Weiterbildung, aber auch Selbsterfahrung. Und dort muss ich und will ich ja auch einen sinnvollen Rahmen hüten. Und da gibt es auch oft Entscheidungen, ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, entweder dadurch, dass ich etwas Neues einbringe oder etwas anderes aufmache, dass die Aufmerksamkeit ein Stück weit woanders hingelenkt wird. Oder aber, dass sie wirklich in Konfrontation gehen muss, ja, um etwas auch deutlich zu machen und oder über andere Situationen den Rahmen ausreichend gesichert zu halten. Gesichert im Sinne von, so dass nicht Einzelne oder möglicherweise unsere eigentliche Aufgabe unter die Räder gerät. Ja? So. Also, dass es nicht missbraucht wird für irgendein anderes, vielleicht gar nicht böses, aber doch einfach verwirrtes Interesse.
Ja.
Da fällt mir auch noch ein Zitat aus einer Reflexion eines deiner Erzählkreise im Wien-Museum, wo eine Teilnehmerin gesagt hat, das muss man ja lernen. Man muss das Erzählen lernen und man muss das Zuhören lernen. Und beim Zuhören geht es ja nicht nur um dieses andere aussprechen zu lassen und dann erzähle ich meine Geschichte. Und es geht auch nicht nur darum, so zuzuhören im Sinne, was macht das jetzt mit mir, sondern diese Teilnehmerin hat so schön beschrieben, es geht darum, das ist interessant, was jetzt diese Person erzählt. Und es geht mal gar nicht darum, was löst das in mir aus, sondern mal dem Gegenüber zuzuhören und frage auch nach, das kommt ja dann dazu, das Erzählen, das Zuhören, das Nachfragen. Wie frage ich denn nach? Frage ich nach, weil ich eine eigene Geschichte damit verknüpfen will oder frage ich nach, weil es vielleicht auch dir dient, diese Geschichte noch weiter zu erzählen oder dir etwas spiegelt, was ich in dieser Geschichte als Frage auch wahrnehme und wo du vielleicht das Gegenüber auf eine Spur kommen kannst, die du in dieser Geschichte noch gar nicht gesehen hast.
Ja, ich finde das total schön, wie du das jetzt gesagt hast, Doro, mit diesem so auch als ein Gegenmodell oder Gegenpraxis zu dem ich-bezogenen, individualistischen, wirklich bei der anderen Person mal zu sein. Ja. Und das halte ich auch schon für sehr politisch, weil wir eben bei den politischen waren. Ja.
Was mich noch interessiert, was hast du denn für Erfahrungen mit dem Raum, in dem dieses Erzählcafé stattfindet? Was hat das für einen Einfluss? Aus meiner Erfahrung, auch mit diesen Tischgesprächen, ist das ein Gesprächsmitspieler, der Raum.
Also total der Raum, wie man sitzt, die ganze Atmosphäre. Ne? Also da werde ich jetzt erstmal ich und ich muss auch immer früher da sein. Also ich muss mir auch selber den Raum ein bisschen ergehen, erfühlen. Ja? Also wenn ich in einem Raum bin, dem ich vorher noch nicht begegnet bin, also ich begegne auch dem Raum. Also ich in der Hauptbücherei, Blick auf den Wienerwald, das ist natürlich unglaublich toll und wir sitzen in Fauteuils und im Kreis, das ist natürlich klasse. Auf der anderen Seite mache ich aber die Erfahrung, dass ein Raum erstmal überhaupt nicht dafür geschaffen ist, dass hier Begegnung entsteht und trotzdem kann man den Rahmen in einer Weise gestalten, dass es möglicher wird, dass trotzdem Begegnung stattfindet. Also ich würde den Raum nicht als eine Determinante sehen, die nicht zu verändern ist, sondern wir können mit dem Raum was tun. Also auch selbst mit einem Hörsaal auf der Universität, wo die Stühle oder Sessel nicht zu bewegen sind, sondern einfach festgeschraubt sind, können wir was machen. Ja. Dann nickt ihr jetzt und kennt die Erfahrung vielleicht auch.
Ja, ich habe gerade gedacht, also ich bin ja der Meinung, dass eben der Raum auch immer mitspricht und dass man sich auch gewahr sein kann, dass die Geschichten, wie sie erzählt werden und welche erinnert werden, ganz bestimmt von Raum zu Raum verschieden sind. Nicht nur von Moment zu Moment, sondern auch von Raum zu Raum. Also der Raum spricht mit. Es ist ja meine ökosystemische Devise auch. Und zugleich sprechen wir aber auch in den Raum hinein. Und damit gibt es nicht den guten und den schlechten Raum. Vielleicht sind manchmal diese Fauteuils in dieser schönen Bibliothek auch zu bequem, zu elegant oder was auch immer. Also ich glaube, das ist weniger ein, es gibt den idealen Raum oder nicht den idealen Raum, sondern es ist interessant, dass der Raum als solches eine Mitsprache hat, in dem überhaupt der Dialog, also das auch dazwischenfließende und nicht nur irgendwelche Informationen, die von A nach B und von B nach C springen, sondern dass ja da etwas zwischen uns ist, dem wir auch Sprache und Geschichten geben. Also, dass das überhaupt stattfinden kann. Und das finde ich eine schöne Perspektive auch. Man kann ja auch über das Erzählen von Geschichten an bestimmten Orten diese Orte wieder mit
Genau.
beleben auf eine andere Art und Weise.
Und es ist ja nicht nur der Raum, in dem ich jetzt bin, sondern es ist auch sowas wie der organisatorische Kontext, der mit diesem Raum verbunden ist, ne? Also ich merke das, wenn ich so Erzählrunden in Schulen mache und gemacht habe, dann macht natürlich der Schulkontext was mit denen, die schon längst aus der Schule ausgetreten sind und lange nicht mehr in einer Schule waren. Da kommen Schulerinnerungen hoch, da kommen aber nicht nur Erinnerungen hoch, sondern auch, was diesen Raum auszeichnet. Und das ist natürlich unter anderem erstmal, Schule ist ein Bewertungskontext. Ja, also in Schule, da können jetzt die Lehrer, Lehrerinnen gar nichts dran machen. Also Schule ist ein Bewertungskontext, du wirst benotet und das, was du sagst, kann bewertet werden. Und deshalb ist es auch so eine Herausforderung in Schulen, einen Erzählraum zu ermöglichen, weil das ja eigentlich die Sache auf den Kopf stellt, weil Erzählung an der Bewertung nicht gut ertragen, dann wird ja nicht mehr erzählt, ja, oder es wird was anderes erzählt, ja, also das ist ja manchmal auch schwierig mit, also was, das ist auch mal eine interessante Frage teilweise, was haben Menschen mit Vorerfahrung mit dem Erzählen und biografisch befragt werden, ja, wenn manchmal auch mit Menschen, die nach Österreich gekommen sind, auch in Runden oder auch in Einzelinterviews zu tun, die woher auch immer, Afghanistan, Syrien, Türkei. Und wenn die Vorerfahrung haben, dass sie von der Fremdenpolizei, von Asylamt biografisch befragt worden sind, auch das sind ja biografische Gespräche, nur geht es da um was anderes als in einem Erzählcafé. Da geht es um ganz, also nochmal ganz existenziellere Fragen. Da geht es darum, bekomme ich Asyl oder bekomme ich kein Asyl? Ja, oder genau.
Also es gibt nicht nur die Kontexte, die hier mitsprechen, es gibt auch die persönlichen
Genau.
Biografien, Erzählbiografien, ne?
Genau.
Also was ist mir geschehen, als ich erzählte, als ich schon mal erzählte, ne? Und das war sicher nicht nur ermutigend für manche.
Genau. Ich war Ende der 90er Jahre, ich hatte eine Zeit lang relativ viel mit Kollegen, Kolleginnen in Bulgarien zu tun, unter anderem auch in Sofia. Da war ich mal eingeladen, auch schon damals über biografisches Erzählen zu erzählen. Und da habe ich damals schon über diesen Gesprächskreis auch erzählt, in dem Seniorenwohnhaus da in Otterkring, von dem ich euch auch eben erzählt habe. Und nachher kam dann eine bulgarische Kollegin zu mir und hat mich gefragt, habt ihr da Gehirnwäsche betrieben? Ja. Und ich habe die Frage damals zuerst gar nicht verstanden. Hä? Was will die jetzt? Und erst kurz danach habe ich es verstanden, so auch vor dem Hintergrund, ja, sag mal, jetzt real existierender Sozialismus. Also was hat es in solchen Systemen bedeutet, über sich zu erzählen oder über die eigene Person befragt und gefragt zu werden? Ja. Also insofern ist biografisches Erzählen und biografisches Fragen erstmal nicht unschuldig, ja, sondern es ist immer die Frage, in welchem Kontext es stattfindet, ja, und welche Kontexte Menschen auch mitbringen.
Jetzt bist du ja in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich und auch, wie wir jetzt gehört haben, international tätig. Mich würden jetzt diese drei deutschsprachigen Länder interessieren. Was erlebst du denn an Unterschieden und Gemeinsamkeiten, was Themen, aber auch vielleicht, was die Art des Erzählens, des Zuhörens, des Fragens betrifft? Gibt es da Unterschiedlichkeiten oder sind wir ganz gleich in diesen drei Ländern?
Nee, ich glaube, völlig gleich sind wir nicht. Wobei mir ist immer, je länger ich meine, ich bin fast 40 Jahre jetzt in Österreich, ja, und je länger ich in Österreich bin, umso schwieriger fällt mir auch manchmal die Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland zu sehen. Und weil Deutschland ist wahnsinnig groß, ja. Und was Deutschland und Österreich auch verbindet, ist schon auch etwas wie eine Geschichte, die was Nationalsozialismus betrifft, wobei es den großen Unterschied gibt, dass Deutschland sich aus der Täterrolle nicht verabschieden konnte und Österreich sich sehr gern verabschiedet hat, beziehungsweise das
Auch
in der
eine
Moskauer.
Erzählung des
Na sicher,
Opfermythos
na
oder ein
klar,
Narrativ, wie
sicher,
man es
ja,
wahrscheinlich
genau.
unterscheiden muss.
Genau. Und trotzdem ist man, ich bin 1986 nach Österreich gekommen, nach Wien und damals war Waldheim, damals zum Bundespräsident gewählt. Längerfristig gesehen, retrospektiv gesehen, hat ja diese Diskussion damals rund um die, sage ich mal, Verstrickung von Waldheim und vor allem den Umgang von Waldheim mit der NS-Vergangenheit im Land wahnsinnig gut getan. Zum ersten Mal es sind Tabus einfach gebrochen, die wichtig waren zu brechen. Da ist zum ersten Mal der Opfermythos wirklich angesägt worden. Und in dieses Klima bin ich nach Österreich gekommen. Das war cool. Das war richtig cool damals.
Das hat auch Elisabeth Wappelshammer, die du schon erwähnt hast, eine Pionierin der Erinnerungsarbeit und der Oral
Genau.
History in Österreich erzählt, dass eben sehr wohl, und das finde ich schon wichtig, weil du gesagt hast, Erzählen ist auch nicht unschuldig. Es ist auch nicht unschuldig in der politischen Wirkung,
Genau.
weil daraufhin dann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre diese Erinnerungskultur in Österreich und diese Erzählkultur, das, worüber sprechen wir jetzt und was beschweigen wir nicht mehr, erst begonnen hat. Und
Genau.
Elisabeth hat erzählt, das hat sehr wohl mit dieser auch mit der Arbeit von euch HistorikerInnen zu tun, die eben sich diesen Geschichten der Menschen, diesen bislang ausgelassenen Geschichten
Genau.
zugewandt haben.
Die haben auch Schulbücher, ja. Also der Michael Mitterauer hat eine Einführungsvorlesung in Geschichte, das war legendär. Der hat die Schulbücher analysieren lassen von den erstsemestrigen Geschichtsstudierenden und da war immer auch die Frage, hey, was fehlt denn? Ne? Und da war so offensichtlich, was da fehlt. Ja, also da fehlte nämlich der Nationalsozialismus. Ja. Und wenn der Nationalsozialismus vorkam, kam er als deutsches Phänomen vor. Ja. Und nicht als etwas, was Österreich, abgesehen vom Opferdasein, betroffen hätte. Und da ist wahnsinnig viel damals aufgebrochen. Und das hat dem Land wirklich, glaube ich, auch gut getan. Ja. Also genau. Und die Schweiz. Um die Schweiz nicht zu vergessen, da ist die Geschichte freilich anders. Ja, da redet auch die Johanna Kohn, meine Kollegin aus Basel beziehungsweise Olten, sehr gern drüber, die das Erzählcafé-Netzwerk in der Schweiz mit initiiert hat. Da ist jetzt Nationalsozialismus sozusagen nicht dieses große kollektive Tabu oder Thema. Ja, bei all den Verstrickungen, die es auch von SchweizerInnen in den Nationalsozialismus gegeben hat. Da habe ich ja so wahrgenommen, das sind ja vor allen Dingen die Verdingkinder, ja, die das als dieses Tabu quasi aufgebrochen worden sind in den vergangenen Jahren, nicht nur auf einer sehr allgemeinen Ebene, sondern auch auf der Ebene von Geschichten, wo Menschen eben auch viel die Möglichkeit gegeben wurde zu erzählen darüber, wie ist dir denn ergangen als Verdingkind, wo es Gruppen gibt, die sich wechseln, wo die Menschen sich wechselseitig stützen, ja. Und weil immer gesagt wird, ich glaube, ich darf das sagen, als deutscher Staatsbürger, der schon so lange in Österreich lebt, nochmal zum Vergleich Österreich-Deutschland, es wird immer gesagt, ah, die Deutschen sind so viel weiter, was Vergangenheitsaufarbeitung betrifft. Ich bin da vorsichtig. Was da offiziell gelaufen ist nach 45, auch schon in den 60er Jahren, sollte man nicht verwechseln mit einer Alltagsebene. Also ich glaube, in Deutschland, aber auch in Österreich war ja die Holocaust-Serie ein ganz wichtige kollektive Erfahrung. Da ist quasi die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung quasi im Wohnzimmer angekommen. Ja? Die hat man gesehen. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz, glaube ich, Habiba, war das überhaupt kein Thema, oder?
Also überhaupt kein Thema, das würde ich so nicht sagen,
Ja.
aber natürlich nicht mit dieser Brisanz. Und was mir aber gerade noch einfällt, ist, dass so etwas zu sehen oder mit dem konfrontiert zu werden und das in die Wohnzimmer zu lassen, heißt ja noch nicht, dass wir anschließend an unsere Eigenerfahrung und der Sprache und Stimme geben. Und wenn ich das Konzept dieser Oral History oder auch dieser wie sagt ihr, partizipativen Geschichtsperspektive, also, dann ist ja genau dieses Involviertsein auch über die eigene Erfahrung der Schlüssel dazu, dass sich etwas in der Perspektive oder in der Haltung oder eben in der Wahrnehmung der Welt verändert. Kann man das so sagen, ne?
Ja,
Ja.
sehen jetzt die Hörer und Hörerinnen nicht. Ich nicke, ja.
Ja,
Also.
genau, du kannst nicht nur nicken im
Ich muss. Also
Ja.
dem stimme ich natürlich völlig zu, ja. Und dafür muss es auch wieder, kann es, darf es auch wieder Unterstützung geben, eine eigene Sprache dafür zu finden und daran anschließen zu können, was man da gesehen hat, ja. Also das glaube ich, ist genau das. Und das ist die große Leistung, die in Wien. Um mal ganz zum Anfang zurückzukommen, wo ich dann in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zunehmend hineingekommen bin und quasi dann auch biografisch quasi anknüpfen konnte, ja, an dem, was ich schon mitgebracht habe, sozusagen an Vorerfahrungen. Dafür bin ich bis heute wahnsinnig dankbar, ja. Also in diesen Kreis hineingekommen zu sein, das ist toll.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Begriff schon aufgetaucht ist, aber es gibt ihn ja auch im Raum und das ist der Begriff der Caring Community.
Die Caring Communities, da geht es darum, das ist sowas wie der dritte Ort, der dritte soziale Ort, quasi zwischen Familie und Familienkonstellation auf der einen Seite und Institutionen auf der anderen Seite. Es ist die Nachbarschaft, es ist der öffentliche Raum im Park, es ist der öffentliche Raum auf dem Marktplatz in einer ländlichen Gemeinde. Und da geht es darum, soziale Beziehungen zu stärken und vor allem geht es auch darum, Menschen quasi teilhaben zu lassen, für die das nicht mehr selbstverständlich ist, weil sie hochbetagt sind, weil sie nicht mehr so mobil sind, weil sie Demenz haben, weil sie gesellschaftlich marginalisiert sind, wo öffentlich dabei sein mit Scham besetzt ist, weil sie in finanziellen schwierigen Situationen sind und, und. Und das versuchen wir derzeit unter anderem in der Wiener Josefstadt, das ist der 8. Bezirk. Das ist sogar offiziell lange Jahre ein Gesundheitsförderungsprojekt gewesen, weil Gesundheit eben auch sehr weit gedacht wird, nicht nur als physische Gesundheit, sondern der WHO sei Dank und gut, dass wir weiter Deutschland, Österreich, Schweiz da Mitglied sind. Gesundheit als etwas, wo es um die nicht nur physische Gesundheit geht, sondern genauso um die psychische Gesundheit, die soziale Gesundheit, eigentlich sogar auch um die spirituelle Gesundheit. Und in der Josefstadt in 8. Bezirk in Wien versuchen wir gemeinsam mit engagierten BürgerInnen und mit Institutionen im Bezirk, aber nicht nur den Care-Organisationen, sondern genauso mit dem Volkskundemuseum, mit dem Bezirksmuseum, mit Schulen, Aktivitäten umzusetzen, auf den Boden zu bringen, wo genau diesen Personengruppen, die nicht selbstverständlich teilhaben können, wieder mehr Teilhabe ermöglicht wird.
Wir leben gerade ja auch in einer Zeit, wo man sich fragen muss oder wo man vielleicht hoffen kann, dass trotz allem Getöse in fragwürdigen Narrativen auch diese Vielstimmigkeit nicht verloren geht. Wie schätzt denn du die Sachlage jetzt ein, genau rund um diese Art von kultureller Arbeit, die hier geleistet wird? Wie Ja, in welchem Wind, in welcher Zeit sind wir da gerade?
Naja, ich kann ja zumindest mal zwei Brillen aufsetzen, durch die ich durchschaue. Ne? Also die eine Brille ist eine ganz pessimistische, bis hin zu verzweifelte Brille, durch die man durchschauen kann, wenn man sich anschaut, was alltäglich in Washington passiert, wenn man sich anschaut, was in Österreich gerade nicht passiert ist, ja. Hätte passieren können. Und, wenn du siehst, wenn ihr seht, AfD-Erfolge, die es in Deutschland gibt, und. Ja, das muss ich auch ehrlich sagen. Das ist etwas, was mich durchaus schon mal verzweifeln lässt und wo wir echt fragen, was habe ich denn da die letzten 30 Jahre gemacht? Ja? Also, wozu eigentlich? Ja? Also, die Welt wird nicht besser, ja. Also Sachen, die uns lange selbstverständlich waren, werden in Frage gestellt, ohne das jetzt hier noch aufdröseln zu müssen, was das im Detail alles ist, ja. Aber ich glaube, wenn ich in der Verzweiflung drin bleibe, dann kann ich nicht handeln. Wir brauchen Geschichten des Gelingens, wir brauchen Geschichten der Zuversicht, wir brauchen, also wenn, wann denn sonst als jetzt brauchen wir Hoffnung, ja? Also gerade jetzt brauchen wir das, ja? Davon ist ja jetzt eigentlich grundsätzlich ist so wenig Positives da, dass wir gerade danach schauen müssen, auf was können wir denn aufbauen? Was ist denn da?
Wir kommen zu einem Ende unseres Gesprächs.
Es hat mich sehr persönlich wie auch fachlich sehr gefreut.
Ja, das ist für mich auch schön. Ich freue mich auch so mit diesem, eben immer diesem interdisziplinären und interprofessionellen. Genau diese Gespräche braucht es ja. Da entstehen ja diese spannenden Sachen eigentlich. Ja.
Vielen Dank, Gerd.
Danke euch.
Danke dir, Habiba.
Danke, Doro.
Und ihr wisst ja schon, alle, die uns zuhören, wir freuen uns, wenn ihr mitsprecht, wenn ihr auch weiter erzählt. Also vielleicht war ja im besten Sinn unser Gespräch auch eine Einladung, diesem Gespräch so zu folgen, dass ihr euch eingeladen fühlt, etwas auch zu erzählen und uns zu schreiben. Wir freuen uns drüber. Und einige Links gibt es auch zur Arbeit und zu Publikationen von Gerd Dressel. Die stellen wir dann in die Shownotes. Und wie immer sagen wir am Schluss, besonders auch in diesen wirklich schwierigen Zeiten, wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns auf jeden Fall wieder.